So, wir haben uns also mit diesem Motiv der Sonate von Vinteuil zu beschäftigen begonnen, von all diesen ganzen realen oder auch imaginären Kunstwerken, die es in der Recherche gibt, sicher dasjenige, das in der engsten Beziehung steht zu den ästhetischen Reflexionen am Ende des Romans, in dieser sogenannten Adoration perpetuelle genannten Passage. Das ist aus einem früheren Entwurf, wo die wiedergefundene Zeit zwei Teile gehabt hätte, eben diesen Ball der Köpfe, Ball de Tête, und der mehr theoretische Teil davor, vor dem Ball de Tête, hätte geheißen Adoration perpetuelle. Das ist eben diese Reflexion auf diese ganzen Erlebnisse der Memoir en Volontaire mit dem Pflasterstein in Venedig und so weiter und der Madeleine und so. Das betrifft, wenn man sagt, das ist die Stelle, die innerhalb des Romans in der dichtesten Beziehung zu diesen Reflexionen steht, dann betrifft es natürlich vor allem die Stelle bei der großen Stadt Soiree, bei den Verdurins, zu der wir heute erst kommen. Was wir aus dem bisherigen uns merken wollen, ist erstens, dass das Stück, dieses Musikstück, eben von Anfang an in einer Weise auftaucht, die man als eine innere Spaltung oder als eine Multiplizität bezeichnen könnte. Es ist bei seinem ersten Auftreten sowohl aktueller Eindruck wie auch Erinnerung. Und es wird gehört in einer Fassung, instantan gehört, in einer Fassung für Klavier, aber als Sonate für Violine und Klavier erinnert, während er das Klavier spielen hört. Das ist der eine Punkt. Der andere wichtige Punkt, den man immer beachten muss, ist eben die Perspektiven der Beschreibung. Ich meine, man könnte dazu noch nehmen den Nullpunkt, welches Stück ist es, was wir in der vorletzten Stunde ein bisschen behandelt haben, oder welche Stücke kann man hören oder auf welche Stücke bezieht man sich, wenn man eine Ahnung haben will, was für eine Art von Musik das ist. Das spielt auch nochmal eine große Rolle. Und dann der dritte Punkt wäre dann eben die Perspektiven der Beschreibung. Vom Hören her, aus einer jeweils gegebenen und eigentlich dominierenden Situation heraus. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass zwei der längeren Beschreibungen, die wir bisher kennengelernt haben, ganz ausdrücklich aus der Sicht einer fundamentalen Verständnislosigkeit der Musik gegenüber gegeben werden. Also dass er immer betont, dass der hört, das nicht kapiert. Ja? Und Sie werden sehen, das geht auch bei dem, in einer gewissen Weise geht das dann auch bei dieser ganz großen Stelle, die wir heute im Zentrum haben, genauso los. Aber ohne, dass damit diese Hörerlebnisse abgewertet würden. Die werden mit genau derselben, sozusagen, mit demselben Respekt und derselben Sorgfalt dargestellt, wie wenn da irgendeine Art von analytischer Einsicht oder sowas beschrieben werden sollte. Wir werden dann noch, also zu diesen drei Perspektiven, noch eine vierte heute ansprechen, nämlich die Art, wie es beschrieben wird. Also man kann eben interessanterweise zusätzlich zu der Frage, was ist das ungefähr, was da beschrieben wird und was wird da gesagt und aus welcher Perspektive, kann man auch noch in dem sozusagen qualitativen Inhalt dieser Beschreibung an interessante Unterschiede feststellen. Also das sehen Sie dann, wenn ich Ihnen was vorlese. Unverständnisprinzip. Das eine Mal hören wir mit Zwan, oder genau genommen hören und erinnern wir mit Zwan, in dessen Bandbreite es natürlich eine, in dessen Wahrnehmung es natürlich eine ganz große Bandbreite gibt, weil man ihn ja im Ganzen des Romans immer wieder diese Musik hören oder erinnern sieht. Und das sind verschiedene Zugänge. Also das eine Mal ist das eben so wirklich diese Erinnerungsschnulze. Und bei dem ersten Mal hat man aber dann doch diese räumlichen Assoziationen, Bilder, die sich da entwickeln und so. Und das zweite Mal, was wir da ein bisschen genauer verfolgt haben, das ist eben, wo der Erzähler das erste Mal diese Sonate hört. Und da wird uns nicht so sehr ein sinnlicher Eindruck nur geboten, als vor allem auch schon ein bisschen eine theoretische Reflexion des Hörers. Und das war diese Reflexion über das wiederholte Hören. Da waren wir gerade. Also diese Szenerie Madame Swan Sumetetto Piano. Die Madame Swan setzt sich ans Klavier. Das ist eine längere Passage, die man da lesen muss, in der deutschen Ausgabe im zweiten Band 148 bis 155 ungefähr. Ich habe Ihnen das schon vorgelesen. Wo er dann sagt, ihre schönen Hände und so weiter glitten dann über die Tasten und so. Spielte sie mir auch einmal diese Dick. Hört man beim ersten Mal zuerst oft nichts. Und dann kommt diese Reflexion, wo er sagt, daher ist dieser Ausdruck berechtigt, dass man nach so und so viel Mal hören und sagt, jetzt habe ich es zum ersten Mal gehört. Nicht? Wo er da auf das eingeht, dass wenn sie immer ganz weg wäre, wäre jedes neue Mal ein erstes Mal. Aber so ein erstes Mal richtig hören, das setzt dem voraus, dass man schon öfter gehört hat. Also diese Sache mit einer Wiederholung, die zu einem ersten Hören führt. Das geht auf sehr interessante Weise weiter, aber ich habe auch schon letztes Mal dann den Fortgang im Text gestoppt, um diesen Verweis auf den Maurice Halbwachs zu geben und seinen Text über das kollektive Gedächtnis der Musiker. Wie viel man da letztlich aus dieser Sache herausholen kann, aus diesem Vergleich, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen. Das ist schon lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe und so. Aber es gibt ein paar äußerliche Zusammenhänge, die man kennen sollte. Also Halbwachs ist eigentlich die gleiche Generation wie Proust. Er ist 5-6 Jahre jünger gewesen, hat auch Philosophie studiert, hat bei Henri Bergson studiert und hat sich dann aber profiliert als Soziologe. Er war ein Schüler, ein Dürkheim-Schüler und ein Mitarbeiter von Marcel Mauss. Und sein großes Thema war das Gedächtnis. Es gibt auch ein veröffentlichtes Buch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht, das große Buch über das Gedächtnis. Das, woraus ich vorgelesen habe ein bisschen, dieser Text eben in dieser Ausgabe da, ja, dass er nur diese Ausgabe ist vernünftig. Es gibt auch frühere, aber es hat nur die einen Sinn. Das ist ein posthum herausgegebenes Werk. Der Halbwachs ist ja im Konzentrationslager Birkenau verstorben. Also Mord durch Arbeit. Ne? Arbeit macht tot. Also bis einfach nichts mehr da war. Und aus seinem Nachlass ist dann dieser Text herausgegeben worden, an dem er gearbeitet hat und wo aber dieser eine Teil über das kollektive Gedächtnis der Musiker schon vorher selbstständig veröffentlicht war in einer Zeitschrift. Das ist ein abgeschlossener Teil. Und da gibt es eben zwei für uns interessante Korrespondenzen, an die ich mich noch erinnern kann. Also wer von dem Halbwachs sehr beeinflusst ist, übrigens, das sind die, na, wie heißen die zwei, das Ehepaar? Assmann, ja genau. Der Jan Assmann. Also zwei für uns interessante Korrespondenzen. Das eine ist diese Anekdote aus den Erinnerungen von Berlioz mit der vergessenen Symphonie, der sozusagen vor dem Einschlafen eine ganze Symphonie und dann denkt er sich, naja, jetzt würde ich schlafen, jetzt schreibe ich das nicht auf und so, jetzt schreibe ich morgen auf und patsch, alles ist weg. Ne? Das steht bei Halbwachs im Zusammenhang mit seiner These, dass ein Musikstück, ganz grob ausgedrückt, ich gehe da jetzt über viele Differenzen hinweg, die für ihn eine Rolle spielen, aber ganz grob, dass ein Musikstück unter zwei, nämlich vor allem gehe ich über die Differenz hinweg, die für ihn sehr wichtig ist, zwischen Laien und professionellen Musikern. Aber wenn man das mal vergisst und im Hintergrund lässt, dann hat er die Auffassung, dass man ein Musikstück unter zwei Bedingungen, also alternativ, entweder oder beides, erinnern kann. Ein Musikstück zu erinnern, setzt voraus, dass man entweder es schon gesungen hat oder selbst reproduziert hat einmal, oder dass man es sehr oft gehört hat, ja, zumindest öfter gehört hat. Und es ist diese zweite Sache, diese zweite Seite der Alternative oder der These, wo der Zusammenhang mit Proust besteht. Ne? Bei dem Schüler, der vor dem Schlafengehen noch ein paar Mal eine Lektion wiederholt hat und sich und die ganze Zeit das Gefühl hat, ich kann das nicht, das werde ich mir nie merken, schläft dann ein, wacht in der Früh auf und kann es perfekt. Ne? Also das ist der Punkt, dass es eben wiederholt hat. Es kommt auf das Wiederholen an. Bei Halbwag selbst ist aber der Hauptakzent auf dem anderen Teil dieser Alternative, nämlich darauf, dass ein Musikstück prinzipiell überhaupt nicht als eine bloße Folge von auditiven Ereignissen erinnerbar ist. Also für ihn interessiert hauptsächlich diese Sache mit dem, wenn man es schon aufgeführt hat. Ne? Und da ist seine These, die, dass es eben prinzipiell nicht als eine Wiederholung von auditiven Ereignissen erinnerbar ist. Und was er dagegen betont, ist die entscheidende Rolle von solchen unbewussten aktiv-motorischen Schemata. Also sozusagen das, was er meint, wenn auch jemand, der nicht selber spielt, sich was merkt, dann ist der Hauptgrund dafür dieses unbewusste Mitsingen, Mitgehen, rhythmische Mitbewegen sozusagen der Gedanken, des Kehlkopfs, der Füße oder der Gliedmaßen, wenn man den Rhythmus sozusagen erwischt, was oft ganz unbemerkt funktionieren kann. In Gedanken habe ich mitgesungen, so quasi. Ne? Und da an dieser Stelle gibt er auch einen expliziten Verweis auf Henri Bergson. Also das sieht er in Kontinuität, in Zusammenhang mit dem, was bei Bergson sozusagen das Handlungsgedächtnis ist. Das heißt, das Gedächtnis oder das Erinnern von etwas durch Einbettung dieses Etwas in praktische Vollzüge, die also sozusagen immer Handlungen oder relativ abgeschlossene Handlungsfragmente sind und in sich eine Zeitdifferenz beinhalten. Also diese Gegenwart, die ein Früher und ein Später hat, in sich selber. Also das ist der eine Punkt, der ganz interessant ist. Und der andere Punkt, wo ich mich erinnere, dass Halbwachs für den Proust interessant sein kann, das ist die allgemeine These, dass Musik, sozusagen eine quasi konstruktivistische These, nicht, dass Musik, das musikalische Motiv, eben immer eine Schöpfung ist und nicht eine Gegebenheit und vor allem eine sprachliche Schöpfung ist. Etwas, was im auditiven Erleben als solchen nicht gegeben ist, sondern daraus mit einer gewissen Disziplin gewonnen und konstituiert wird aus dem auditiven Erleben. Und in dieser Disziplin spielt die Sprache eine besondere Rolle. Also ich glaube, ich habe da nicht die Seiten, aber wenn Sie das da in dem Buch auf Seite 38, 39, lese ich Ihnen da oder kommentiere ich Ihnen da ein bisschen was, so flüchtig, was er da schreibt. Also was er für aussagekräftig hält, ist folgende Gegenüberstellung. Wenn ein Laie in einem Konzert, sagen wir, eine Sonate hört und da, so wie das bei Proust hier ja immer wieder beschrieben wird, sozusagen beeindruckt wird von einem plötzlich auftauchenden Thema, ja, dann ist das eben deswegen, weil in dem Gesamtzusammenhang der Musik, den er nicht durchschaut, da plötzlich etwas ist, was man singen könnte. Ein sangbares Thema. Hingegen, für einen Professional, für einen wirklichen Musiker, verhält es sich genau umgekehrt. Wenn der auf einem Volksfest ist und dort hört, wie gesungen wird, dann interessiert er sich für eine Liedmelodie, gerade insofern, als er sie aus dem Kontext des Gesungenwerdens herausnehmen kann und hineinplatzieren kann in einen viel, viel abstrakteren Kontext einer Komposition, in dem sozusagen das Lied das sankbare Thema sozusagen als solches in seiner Sankbarkeit eigentlich verschwindet und sich Relationen zu anderen musikalischen Strukturen herstellen und sozusagen auflöst in eine mögliche Komposition. Also der Musiker löst die eine Melodie aus den anderen Melodien heraus und auf diese Weise abgelöst und dépouillet, also reduziert so quasi und in einer gewissen Weise auch verarmt auf seine Struktur, wird es jetzt unter einem völlig neuen Aspekt gesehen. Es wird auf andere Tonfolgen bezogen. Es wird sozusagen dieser Selbstständigkeit gerade beraubt. Das ist ganz interessante und sehr subtile und feinfühlige Beschreibung eigentlich. Und dann ein bisschen weiter kommt ein weiterer Gedanke, wo er sagt, wo er sich mit dem, das ist ein Kerngedanke von ihm jetzt, wo er sagt, ein großes Missverständnis ist, dass wir glauben, dass wir mit dem Hören der Musik in eine Innenwelt versetzt werden. Ein großes Missverständnis ist, dass wir glauben, dass das Hören und Verstehen von Musik, wenn wir sie verständnisvoll hören, wenn sie vorgespielt wird, sozusagen etwas ist, dass die Musik sich sozusagen in unserem Inneren entfaltet und dieses innere Erleben, so diese Assoziation, eben etwas, was der Proust ja sehr genau beschreibt. Und da sagt Halbwachs, das ist ein totales Missverständnis, es ist genau umgekehrt. Das Verstehen der Musik ist genau umgekehrt. Schauen wir uns die Sache ein bisschen näher an, sagt er. Es ist nur deswegen so, dass wir uns beim Hören der Musik von allem, was objektiv um uns herum ist, entfernen oder lösen, weil diese Musik selber ein Objekt ist. Weil das, was wir hören, selber ein Objekt ist, auf das wir uns eben in einer besonderen Weise konzentrieren. Dieses Objekt existiert freilich nur für die, also dieses Objekt existiert sozusagen nicht durchgängig in einer durchgängigen Öffentlichkeit, aber es existiert in einer Öffentlichkeit, eben in der Öffentlichkeit der Musikverständigen, der Musiker. Also er sagt ausdrücklich Le groupe de musiciens, also der Musiker, so wie man den Ausdruck Cineast eben sowohl für den verwenden kann, der Filme produziert oder macht, den Autor, wie auch den Verständigen, den Amateur. Und so, das ist auch nichts Überraschendes, sagt er, weil das ist bei allen Tatsachen so, dass ihre Existenz uns eben verbürgt ist, ihre Existenz verbürgt ist durch unsere Teilnahme an einer Gruppe von Leuten, die mit solchen Tatsachen zu tun haben oder umgehen können. Und dann sagt er, es ist eben nicht so, dass ein Individuum aus sich selbst ein musikalisches Thema oder Motiv herauszieht und dann sozusagen an die Gemeinschaft der Musiker, der selber auch angehört natürlich, übergibt und die verarbeiten das dann, so ähnlich, sondern es wird il le découvre dans le monde des sons, also er entdeckt das sowieso schon nur in einer Welt der Tönen, que la société des musiciens est seule à même d'explorer, also die nur die Gemeinschaft der Musiker erforschen kann, diese Welt, also nur als Musiker. Die musikalische Sprache, Langage musical, das ist nicht ein Instrument, das sozusagen nach der Erfindung des Themas in Gebrauch genommen wird, um es sozusagen, wie sagt man jetzt, werkfähig zu machen, ja, oder so, also sondern es ist c'est ce langage qui a créé la musique. Es ist die Sprache der Musiker, die Musik erschafft. Und ohne diese Sprache gäbe es auch die Gemeinschaft der Musiker nicht. Also ganz im Gegenteil, also ganz im Gegensatz dazu, dass uns die Kontemplation, das Hören der Musik vereinzeln würde in inneren Zuständen, lässt es uns heraustreten aus uns und sozusagen in eine Gesellschaft eintreten von solchen, die eben für diese Art von Tatsachen oder Sachverhalten, wenn man das so profan ausdrückt, eine Expertise haben oder eine gemeinsame Erfahrung haben. Sie versetzt uns allerdings in eine ziemlich exklusive Gesellschaft. Das ist, muss man schon sagen. Diese Gesellschaft ist eine exklusive Gesellschaft, die viel von uns verlangt und eine große durch eine große Disziplin zusammengehalten wird. Und das ist ja auch so. Also ich sage Ihnen ehrlich, ich denke mir, das ist eine Reflexion, die mir jedes Mal kommt, wenn ich dort sitze und mir was anhöre. Jedes Mal kommt mir diese Reflexion, eine wie hohe Disziplin und ein wie hoher Aufwand sozusagen von Seiten unserer ganzen Kultur damit betrieben wird, dass das verstanden und gehört werden kann. Also dass die Konzerte von klassischer Musik, wenn man so sagt, aber das betrifft natürlich überhaupt nicht nur die klassische Musik, dass es eine Erziehung dazu gibt, das zu verstehen und darüber sozusagen sprechen und sich austauschen und immer wieder junge Menschen dazu erziehen zu können, dass sie das zu reproduzieren imstande sind. Das ist ja wirklich eine hoch unwahrscheinliche, also dagegen sind die 64-endigen Hirschgeweihe von Konrad Lorenz ein Witz, ne? Sozusagen. Was für eine Prämie dafür bezahlt wird, diese Erlebnisse zu haben. Also eine Gemeinschaft, die eine, durch eine enorm hohe Disziplin und die sehr, sehr exklusiv ist, verbunden wird. Und dann sagt er was ganz Lustiges, aber das ist ja ganz klar, sagt er, denn hier handelt es sich um ganz außerordentlich präzise Gegebenheiten, bei denen überhaupt keine Wahrheiten toleriert werden und die Partituren, ja, und die sozusagen reproduziert werden müssen mit der allerhöchsten Exaktheit. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den er hier macht, weil das komischerweise, ich glaube, da ist noch niemand darauf aufmerksam geworden, das ist genau der Punkt, der immer so für Aufregung sorgt bei den Stellungnahmen zu Nelson Goodmans Theorie der Notation, nicht? Das sorgt immer so für Aufregung, dass Nelson Goodman ja sagt, eine Notation und insbesondere eine musikalische Partitur definiert, was das Werk ist. Und nur wenn genau das gespielt wird, ist das Werk. Das hat er auch antizipiert. Das muss man natürlich im Zusammenhang von Goodmans Symboltheorie noch aus anderen, in ganz anderen Kontexten erklären. Aber das ist ganz interessant, dass mal einer von einer ganz anderen Seite her das auch so gesehen hat. Jetzt ist es so, genau an diesem für den Halbwachs so wichtigen Punkt, nicht? Und das kann man ja schon vorhersehen von dem Titel des Werkes La Mémoire Kollektiv, genau, an diesem Punkt besteht natürlich ein ganz fundamentaler Unterschied oder eine fundamentale Divergenz gegenüber Proust, für den die musikalische Kreation, das musikalische Verständnis, wie wir noch sehen werden, aber letztlich jede Art von Kreation überhaupt genau so eine Sache der Wendung in das eigene Innere ist. Also da ist das sozusagen genau das Gegenteil, und das soll man auch nicht relativieren, das ist wirklich genau eine exakte Gegenposition. Aber wie konträr das auch immer sein mag, gibt es natürlich auf einer abstrakteren Stufe schon eine wichtige Gemeinsamkeit, nämlich dass das musikalische Motiv als solches sich in einem Prozess konstituiert, das ist auch bei Proust so, der im hörenden Erleben vielleicht seinen Ausgang nimmt, vielleicht, so wie Kant sagt, ne? Fängt alles, also letztlich der Zeit nach, geht immer irgendeine Empfindung oder sowas jeder Erkenntnis vorher, aber sozusagen systematisch betrachtet muss jeder Empfindung sozusagen noch eine einheitliche Form oder sowas vorhergehen. Also so wie das im hörenden Erleben seinen Ausgang nimmt, aber im Wesentlichen ein Prozess der Sublimierung ist. Ganz wichtig, der Elemente der Sprache mit einschließt. Also das ist auch bei Proust so, das ist bei Halbwachs so, das ist bei Proust so und das ist natürlich für Proust sehr, sehr relevant, vor allem bei Schopenhauer so, dass die Konstitution des musikalischen Motivs oder des musikalischen überhaupt eben so ein Prozess der Sublimierung ist. Und an der Stelle, wo wir wo wir da gerade sind, nämlich wo also da er das erste Mal diese Sonate hört, weil sie die Madame Swann spielt, da gibt Proust diesen Gedanken nochmal eine ganz erstaunliche und vor allem erstaunlich energische sozusagen Wendung in Richtung auf etwas, was man das Leben des Werks nennen könnte. Also da lese ich Ihnen noch einmal was vor, das sind ganz außerordentlich an dieser Stelle hier, das war da, ja, in diesen, naja, so nicht ganz 10 Seiten, ja, da, die sind sehr, sehr wichtig. Da lese ich Ihnen ein bisschen was vor. Er kommt wieder zurück auf die Sache, dass er eben das gleich nicht gleich versteht und wo er dann sagt, aha, also Rechtfertigung für das zum ersten Mal gehört, nach einigen Malen zum ersten Mal gehört. Na, diese Zeit übrigens, die das Individuum, also jetzt passen Sie ein bisschen auf, weil das kommt dann nochmal. Also diese Zeit übrigens, die das Individuum, wie ich bei der Sonate, benötigt, um in ein anspruchsvolleres Werk einzudringen, ist gleichsam nur die Abkürzung und das Symbol der Jahre, der Jahrhunderte zuweilen sogar, die vergehen, bis das Publikum ein wirklich neues Werk zu lieben versteht. So sagt sich das Genie vielleicht, um der Verkennung durch die große Masse zu entgehen, dass es den Zeitgenossen am nötigen Abstand fehlt und dass für die Nachwelt bestimmte Werke auch erst von dieser gelesen werden sollten, wie gewisse Bilder, die falsch beurteilt werden, wenn man sie aus zu großer Nähe betrachtet. In Wahrheit aber erweist sich jede dieser ängstlichen Vorkehrungen zur Vermeidung von falschen Urteilen als nutzlos, weil diese unvermeidlich sind. Der Grund dafür, dass ein geniales Werk selten sofort bewundert wird, liegt darin, dass sein Verfasser außergewöhnlich ist, dass wenige Menschen ihm gleichen, doch sein Werk selbst wird die wenigen Geister, die zu seinem Verständnis befähigt sind, befruchten und dadurch sich mehren und wachsen lassen. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Assoziation, die ja völlig zufällig erscheint, aber einen Hintergrund hat. Die Quartette von Beethoven, er meint die späten Streichquartette, das 12., 13., 14. und 15., haben 50 Jahre gebraucht, um ein Publikum für Beethoven-Quartette zur Welt zu bringen und zu vergrößern. Sie haben wie alle Meisterwerke, sie haben wie alle Meisterwerke einen Fortschritt, wenn nicht in der Qualität der Künstler, so jedenfalls in der Gemeinschaft der Geister zu Wege gebracht, besteht doch diese heute weitgehend aus Menschen, die noch unauffindbar waren, als das Werk erschien, nämlich solchen, die fähig sind, eben dieses Werk zu lieben. Also das ist ein sehr interessanter Gedanke, den er da ansetzt. Was man die Nachwelt nennt, ist die Nachkommenschaft des Werks. Das Werk muss ganz für sich allein, und jetzt kommt ein Klammerausdruck, ich werde dann den Anfang wieder vor, das Werk muss ganz für sich allein, Klammer auf. Wobei wir der Einfachheit halber absehen wollen von Genies, die möglicherweise zur gleichen Zeit und unabhängig an einem noch besseren Publikum für die Zukunft arbeiten, einem Publikum, das dann eben ganz anderen Genies zugutekommen wird, Klammer zu. Also das Werk muss ganz für sich allein sich selbst eine Nachwelt bereiten. Wenn also das Werk etwa zurückgehalten und erst der Nachwelt bekannt gegeben würde, also da sieht man noch, so wäre Schlauheit, ne? Also, wenn also das Werk etwa zurückgehalten und erst der Nachwelt bekannt gegeben würde, so wäre diese für das Werk nicht eine Nachwelt, sondern eine Versammlung von Zeitgenossen, die einfach nur 50 Jahre später gelebt hätten. Daher muss der Künstler, so wie es Vinteuil tat, wenn er will, dass sein Werk seinen Weg macht, es da, wo er genügend Tiefe vermutet, aussetzen, mitten hinein in die ferne Zukunft. Und doch ist es mit dieser Zukunft, die für die Meisterwerke die einzige Hoffnung darstellt, so, dass wenn auch schlechte Richter eben darin irren, dass sie ihr nicht Rechnung tragen, es doch bei den Guten zu einer gefährlichen Hemmung werden kann, wenn sie es zu sehr tun. Und so weiter und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr, da der wirklich, also der avancierte Künstler muss sozusagen, der, erstens einmal, der ist auf jeden Fall anders als die anderen. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Also der, für den er sich interessiert, der Kreative, das ist ein anderer als alle anderen. Der ist sozusagen ein Individuum. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist definierend für den. Das ist das, womit die Passage beginnt. Weiß ich, was er da sagt. Aber Sie erinnern sich noch. Der Grund dafür darin, dass ein geniales Werk selten sofort bewundert wird, liegt darin, dass sein Verfasser außergewöhnlich ist, dass wenige Menschen im Gleichen. Das ist sehr wichtig, das wird da nicht nur sozusagen nebenbei gesagt, das ist ein fundamentaler Teil des Gedankens, den er da entwickelt. Und der muss sein Werk sozusagen, das hat keinen Sinn, sozusagen damit einen Kompromiss, also in dem Punkt einen Kompromiss schließen zu wollen. Oder zu versuchen, die anderen dazu zu überreden, dass sie auch auf einmal viel gescheiter wären und den anderen einzureden, lernst das und das und das und dann werdet ihr verstehen, was ich und so. Sondern die einzige Möglichkeit ist, wie er sagt, das Werk in einer Tiefe auszusetzen. Ja, warte, in einer Tiefe auszusetzen, wie sagt er da, mitten hinein in die ferne Zukunft. Ja? Mitten hinein in eine ferne Zukunft. Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Proklamation. Also dieser Gedanke des Nachlebens, der Rezeption und so weiter. Dieses Buch von dem Nattier, das ich da letztes Mal schon angesprochen habe, Proust des Musician, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Also auch wenn man sich nicht nur für diese Musiksache interessiert, sondern überhaupt für diese Theorie der künstlerischen Kreativität bei Proust, dann ist das eine der, also das ist, da gibt es auch Sachen, die man bestreiten kann, aber das ist wirklich ein tolles Buch. Und eine Sache, die der sehr genau beschrieben hat, ist, dass Proust an der Stelle, aus der ich Ihnen dann vorlesen werde, also ausführlicher noch einmal, bei der Soirée, bei den Verdurins, wo der das Septett hört, der Marcel, dass das dann so beschrieben wird, dass wir da auch so ein Geschichte des Hörerlebnis haben. Dort fängt das Hörerlebnis auch mit einem Nichtverstehen an. Es beginnt damit, dass er nicht weiß, was das ist, was er da hört. Ja? Und dann wird das beschrieben, was er da sozusagen nicht versteht. Und dann kommt dieses Thema und dann stellt er den Zusammenhang her mit den anderen Sachen. Und dann geht das noch weiter, die Beschreibung und so. Und was die Idee von dem Nattier, die wirklich ganz toll ist, die ist, dass in den verschiedenen Phasen dieser Aufnahme des Werks, die ja immer unterbrochen werden, total unterbrochen, dass ihm seine Gedanken abschweifen, dass die stilistisch ganz verschieden gehalten sind. Und zwar die Sprache selbst, in der Proust beschreibt, was er da jeweils hört, auf diesen Stufen, sozusagen eine Sprache der Beschreibung von Werken ist, ja, die nicht unter denen sind, die wir da letztes Mal gehört haben, also die nicht die sind, von denen er die literalen Anregungen so quasi genommen hat, sondern diejenigen Werke sind, die in ihrer historischen Abfolge so eine Stufenfolge bilden. Und wo es eben darum geht, sozusagen diesen Prozess in umgekehrter Richtung. Also wie soll man das sagen? Es wird beschrieben, der erste Teil, das werden Sie auch sehen, ich lese Ihnen das dann vor, ich greife jetzt nur ein bisschen vor dem, was ich dann vorlesen werde. Die ersten Eindrücke, die er da beschreibt, die sind auch in der Wortwahl ganz eindeutig eine Beschreibung des Anfangs von La Mer von Debussy. Und Und in der nächsten, ohne dass der erwähnt wird, nicht? Aber wenn Sie das einfach nur herauskopieren aus dem Text und Sie schauen sich das an, was wird da beschrieben, dann haben Sie einen, weiß ich, für Programmhefttext, für eine Aufführung von La Mer. Und auf der nächsten Schicht, in der nächsten Schicht, wo das Thema da ist, ist das ganz an Wagner orientiert und da haben Sie viele Passagen, die auf einzelne Wagner Kompositionen verweisen, aber vor allem auch eine ganz starke Orientierung an dem Leitmotivgedanken überhaupt. Nicht? Und im letzten Punkt kommt er dort an, dort wo er den Vinteuil sozusagen wirklich beschreibt, wo er den kreativen Prozess, dieses Versenken in der Tiefe als solches, nicht? Das Versenken in der Tiefe einer fernen Zukunft, wo er das beschreibt, dort sind es die späten Streichquartette von Beethoven und insbesondere ist es dann dieses eine Opus 132 mit dem Dankgesang eines Genesernen, also Opus 132 Quartett in A-Moll. Das ist sehr, sehr interessant, dass da sozusagen genau so ein Prozess wie hier an dieser Stelle beschrieben wird, ja, sozusagen als einer, der in dieser fernen Zukunft schon lebt, sozusagen nochmal zurückgeht und aufsucht, wie das entstanden ist. Wofür es jetzt eine Gemeinschaft gibt. Nicht? Der Brust hat sich ja hin und wieder, also der hat solche Sachen gehört, und der hat sich ja, das, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, das ein bestimmtes Streichquartett in Paris, ein großes, eins von den großen Quartetten, die damals gespielt hat, nach Hause kommen lassen und sich die Sachen vorspielen lassen. Solange er ausgegangen ist, ist er gegangen und hat sich die Sachen angehört. Dann hat er noch gehabt dieses komische Telefonradio, also so ganz modern, da konnte man übers Telefon Aufführungen hören von Musik. Das hat er genützt, da hat er ein Abo gehabt für sowas. Und er hat sich dann auch sozusagen das Hagen-Quartett ins Wohnzimmer kommen lassen und die haben da für ihn was gespielt. Also gut, das war ein Vorausding. Wie wichtig diese Gedanken hier sind, nicht? Die sind wirklich ganz, ganz, ganz zentral und auch diese Beethoven-Sache ist alles andere als nur willkürlich. Der an der Stelle selbst, wo er das da von der Madame Swann gespielt hat, da ist es dann irgendwie damit aus, dass seine Gedanken sich wieder auf die Kleider und den Duft und das Parfum der Madame Swann konzentrieren und dann ist das Ding. Aber in dem Moment, da kommt was anderes, in dem Moment sagt Swann selber etwas, der auch da ist an diesem Nachmittag, wo sie da spielt und normalerweise sitzt er da mit anderen Leuten, mit der Odette und wartet immer drauf ein bisschen, das ist so ein Hin und Her, wartet drauf, ob er die Gilbert sehen kann, aber die sperrt sich in ihrem Zimmer und macht die Hausübungen oder sowas und so. Aber in Wirklichkeit weiß er nicht, ob er nicht eher an der Mutter mehr interessiert ist oder so. Und letztlich stellt sich dann heraus, dass er am stärksten eigentlich am Vater interessiert ist, wo er dann diesen Fimmel, nicht, wo diese großartige Dings, dass der Vater, sein Vater, wenn er zu Hause ist am Abend, beim Abendessen, dem auffällt, dass er immer die typische Geste von dem Swann, was ich glaube, das war auch immer so, und der das nachmacht und dann das ganze Abendessen vor der Suppe sitzt und immer so, weil er glaubt, dann ist er auch ein berühmter Kunstkenner. Und also da kommt der und sagt auch was. Was sagt der Swann? Während sie das spielt. Ne? Also jetzt ist er ja schon mit ihr verheiratet. Das heißt, die Liebe ist schon längst vorbei, diese ganzen Eifersuchtsdramen, das ist alles schon längst passé. Der hat die Frau schon vergessen, ist jetzt mit ihr verheiratet. Glücklich natürlich. Ist sie nicht schön, diese Sonate von Vinteuil? Fragte Swann. Dieser Augenblick, jetzt hören Sie zu, dieser Augenblick, sagt Swann, wenn es dunkel wird unter den Bäumen und die Geigenarpeggien so kühl herniederrieseln, Sie müssen doch zugeben, das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Hier zeigt sich auch die statische Seite des Mondscheins, das heißt die wesentliche Seite. Ich finde es gar nicht so unbegreiflich, dass eine Lichtkur, wie meine Frau sie jetzt gerade macht, auf die Muskeln wirkt, da ja der Mondschein die Blätter zu völliger Ruhe zwingt. Gerade das zeichnet das kleine Thema so schön nach, den Bois de Boulogne, wie er in der Katalepsie erstarrt. Am Meer ist es noch auffallender, da dort das schwache Antwortraunen der Wellen natürlich umso vernehmlicher wird, weil sich sonst nichts regt. In Paris ist es umgekehrt. Dort fällt einem höchstens der ungewohnte Schimmer auf den Bauwerken auf oder der Himmel, den eine farblose, ungefährliche Feuersbrunst zu erleuchten scheint. Natürlich, bei so einer angenehmen Vorstellung muss die Feuersbrunst ungefährlich sein. Oder etwas wie der unermessliche Schimmer eines lokalen Vorkommnisses. Doch in dem kleinen Thema von Valdeuil oder auch in der ganzen Sonate handelt es sich nicht darum. Es spielt sich nur im Bois ab. Und im Doppelschlag hört man deutlich jemand sagen, man könnte ja beinahe seine Zeitung lesen. Ende des Swann-Zitats. Jetzt sagt wieder der Erzähler, für spätere Zeiten hätten diese Worte Swanns mein Verständnis der Sonate verfälschen können. Denn die Musik ist so wenig ausschließlich, dass man ohne weiteres in ihr finden kann, was irgendjemand in uns einflüstert. Also sagt, das hätte auch böse für mich ausgehen können, was der da gesagt hat. Doch aus anderen Gesprächen wurde mir ja klar, dass das nachtdunkle Laub ganz einfach jenes war, unter dem er an so vielen Abenden in manchen Restaurants der Umgebung von Paris das kleine Thema gehört hatte. Anstelle des tiefen Sinns, den er so oft von ihm erbeten hatte, war das, woran es Swann nun erinnerte, jenes Laubwerk, das das Thema umgab. Es umkräuselte, es ummalte, weil es jener Frühling, den er damals nicht hatte genießen können, weil er fiebend und kramverzehrt, vor Eifersucht, sich nicht wohl genug fühlte und den es, so wie man für einen Kranken gute Dinge aufhebt, die er nicht hat essen können, ihm bewahrt hatte. Über den Zauber gewisser Nächte im Bois, den Vandeus Sonate ihm darlegen konnte, hätte er Odette nicht befragen können, obwohl sie sich ihm zugesellte, wie das kleine Thema. Also da wird klar gemacht, dass er diese Beschreibung von Swann für absolut inadäquat in einer gewissen Weise hält, aber sozusagen hereingelegt hätte werden können, wenn er nicht gewusst hätte, dass der in Wirklichkeit damit nicht eine Interpretation dieser Sonate oder dieses Themas gibt, sondern in Wirklichkeit nur seine eigenen Erinnerungen an die Orte, an denen er es gehört hat, sozusagen reproduziert hat. Das ist der wichtige Punkt. Die zufälligen Umstände, unter denen es gehört wird, sind hier das Dominierende. Wichtiger als irgendein hypostasiertes, verehrtes, verklärtes Werk an sich. Also bei Nattier wird das auch sehr ausführlich interpretiert und besprochen. Das ist auch eine wichtige Stelle. Der versteht das eben noch immer nicht. Der versteht es in einer gewissen Weise nicht. Und es ist natürlich so, dass hier unterschwellig an anderen Stellen, die ich Ihnen jetzt nicht vorlese, ein bisschen deutlicher, natürlich auch die Kritik an dem Sainte-Beuve drinnen steckt. Also sozusagen das Werk erklären zu wollen aus den bloßen Umständen heraus, in denen es gehört wird, geschaffen wird und so weiter. Und jetzt möchte ich eben zu dieser Stelle da kommen, in der Gefangenen, mit dieser Soiree bei den Verdurins. Das ist in der deutschen Ausgabe im fünften Band. Das ist eine sehr lange Stelle. Dumm bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen, weil ich das unterschätzt habe, wie lange ich brauche, bis ich so die einzelnen Punkte markieren kann, die ich Ihnen vorlesen will, weil ich kann ja nicht 40 Seiten vorlesen. Also das ist diese Soiree, wo der Morel, der Geiger, auftritt und wo sie den Chalus sozusagen so quasi hinrichten mit seiner Intrige. Da lebt der Swann schon nicht mehr. Und ich habe sie schon auf diese Stelle aufmerksam gemacht, ganz am Anfang der Vorlesung, in einer der ersten Vorlesungen, wo er eben dann, der Erzähler, diese Verbindung herstellt zwischen diesen Reflexionen über die Werke von Vandeux und seinen eigenen Liebeserfahrungen, seinen verschiedenen Liebschaften und so. Auf das kommen wir noch. Das ist genau das, was ihn da immer ablenkt, dann, wenn er beim Hören. Also fangen wir mal an, ein bisschen zu schauen, was da steht. Es geht damit los, dass er nicht weiß, was das ist. Aber ich lese dann auch den Anfang des Absatzes vor. Die Dame des Hauses, Madame Verdurin, nahm ihren Platz etwas abseits ein. Die Hemisphären ihrer weißen, mit einem rosigen Schimmer überhauchten Stirn großartig gewölbt, das Haar aus der Stirn gestrichen, halb in Nachahmung eines Porträts aus dem 18. Jahrhundert, halb aus dem Kühlungsbedürfnis einer Fiebernden heraus, die ihren Zustand einzugestehen scheut. Sie saß ganz allein, wie eine Gottheit da, die musikalischen Feierlichkeiten vorsteht, eine Muse des Wagner-Kults und der Migräne zugleich. Eine Art von tragischer Norne, die ein Geist inmitten dieser Gleichgültigen heraufbeschworen hatte, vor denen sie mehr noch als sonst verschmähen würde, ihre Eindrücke beim Anhören einer Musik preiszugeben, die ihr besser bekannt war als allen Anwesenden. Das Konzert begann, es wird ein Septett aufgeführt. Ich wusste nicht, was man spielte. Ich befand mich in einem unbekannten Land. Wohin gehörte diese Musik? In welches Werk? Zu welchen Komponisten? Ich hätte es gern erfahren, und da niemand in meiner Nähe war, den ich befragen konnte, wäre ich gern eine Figur aus Tausend und einer Nacht gewesen. Ein Buch, das ich immer wieder von neuem las, das ist sehr, sehr, also das kann ich nicht eingehen in der ganzen Vorlesung, aber Tausend und eine Nacht ist wirklich ein wichtiger Subtext zu der Recherche. Und wo immer in Augenblicken der Ungewissheit plötzlich ein Geist oder ein junges Mädchen von bezaubernder Schönheit erscheint, unsichtbar für die anderen, nicht für den Helden jedoch, dem sie in seiner Not gerade das enthüllt, was er zu wissen wünscht. Also, er weiß es nicht, er kennt sich nicht aus und es beginnt also so wie immer mit Verständnislosigkeit. Dann Auftauchen des Themas. Bemerkte ich plötzlich, wie ich mich inmitten dieser für mich neuen Musik im Herzen der Sonate von Vardeux befand. Auf einmal, ich höre das, auf einmal bin ich dort, wo wundervoller noch als ein junges Mädchen, von dem gerade vorhin die Rede war, trat das kleine Thema mir entgegen. Es ist immer klein, das kleine Thema. Mit silbernen Hüllen ausstaffiert, von blitzenden, leichten, schleierzarten Gängern um und um überrieselt und dennoch wiederzuerkennen in seinem neuen Schmuck. Meine Freude, es wiedergefunden zu haben, schwoll noch an unter dem so freundschaftlich vertrauten, überzeugenden, schlichten Ton, mit dem es sich an mich wandte, ohne dabei das Schillern seiner strahlenden Schönheit weniger spielen zu lassen. Er kennt das Thema. Und es folgt jetzt sozusagen eine Beschreibung, die er gibt. Die müssen Sie jetzt sehen im Gegensatz zu den anderen Beschreibungen, die da schon gegeben worden sind, von dem Swann und so weiter. Allerdings bestand eben die Bedeutung dieses Themas nur darin, mir den Weg zu weisen, welcher nicht der Sonate war. Denn es handelt sich hier jetzt um ein unveröffentlichtes Werk Vardeux, in dem er sich nur darin gefiel, in einer Andeutung für einen Augenblick das kleine Thema nochmals anklingen zu lassen. Kaum erkannt, verschwand es schon wieder und ich befand mich von neuem in einer unbekannten Welt. Und jetzt, was ich vor mir hatte, weckte in mir ebenso große Freude, wie die Sonate es getan hätte, wäre sie mir unbekannt gewesen. Infolgedessen war es ebenso schön wie wohl anders. Während die Sonate sich in einem ländlichen, lilienhaften Morgengrauen auftat und ihre leichte Reinheit aufsprühen ließ, um sich dann an das zarte und doch stofflich dichte Blättergewirr einer dörflichen Geißblattlaube vor weißen Geranien zu heften, begann das Neue, das sind alles Sachen, die man verfolgen kann. Also man kann zu allem, was er hier sagt, das Bild präsentieren, das es gibt, in welchem Museum das ist, wann er es gesehen hat, was er darüber gelesen hat. Begann das Neue Werk mit ebenmäßigen, glatten Flächen, gleich denen des Meeres an einem Gewittermorgen, jetzt hören Sie zu, ne? Begann das neue Werk mit ebenmäßigen glatten Flächen, gleich denen des Meeres an einem Gewittermorgen, in schriller Stille und unendlicher Leere, um sich allmählich von mir aufzubauen, löste sich diese neue Welt aus der Stille und der Nacht in den Farben der Morgenröte. Ein völlig neues Rot, das der zärtlichen, ländlichen und unschuldigen Sonate völlig fehlte, färbte den ganzen Himmel gleich der Morgenröte mit einer geheimnisvollen Hoffnung. Also das sind diese Passagen, die man zu dem Debussy natürlich jederzeit dazu legen kann. Und ein Sang durchbrach schon die Luft, ein Sang aus 7 Tönen, so denkbar unbekannt und so weiter und so weiter. Aber vor allem, also die kühle, vom Regen ausgewaschene elektrische Atmosphäre von völlig anderer Beschaffenheit, mit ganz anderen Druckverhältnissen in einer Welt fern der jungfräulichen, pflanzlichen Welt, der Sonate und so weiter. Also sehr, sehr wichtig natürlich, ein Morgen am Meer, im Gegensatz zu diesen, also da sucht er schon auch absichtlich den Kontrast, ein dynamischer, ein elektrischer, ein irgendwie gar nicht nur ruhiger, sondern wenn irgendwas ruhig ist, ist es zugleich auch aufgeregt in diesem Morgen, ne? Und die Stille ist schrill, ja? Wenn da eine Stille ist, ist sie eine schrille Stille. Das Gegenteil von dem, was diese beschaulichen Abendstimmungen sind, nicht? Wo der mit seiner, wo der in den Wirtshäusern im Bois de Boulogne und rund um Paris herumhängt und entweder seine Geliebte dabei hat oder immer nur auf dem Sprung ist, zu schauen, wo steckt es gerade und wie kann man sie irgendwo erwischen oder so. Oder sieht man vielleicht irgendwo einen von ihren anderen Liebhabern, auf den man dann zu Recht eifersüchtig sein könnte auch. Ne? So, das wird da so, das beschreibt er da so und dann... jetzt muss ich da schauen. Irgendwo gibt es da jetzt eine Stelle, eine wichtige Stelle. Ja, genau. Und da kommen da also andere Passagen und so weiter. Sehr schnell aber, nachdem das triumphierende Motiv der Glocken abgelöst von anderen übertönt worden war, wurde ich wieder von dieser Musik gepackt. Und jetzt kommt ein wichtiger Einschnitt. Wurde ich wieder von dieser Musik gepackt und ich wurde mir klar, dass ebenso wie in diesem Septett die verschiedenen Elemente eins nach dem anderen sich vorstellten, um sich zum Schluss zu vereinen, in dem Septett selber drinnen, ebenso seine Sonate und wie ich später erfuhr auch seine anderen Werke auf dieses Septett bezogen, alle nur schüchterne, köstliche, aber sehr zerbrechliche Versuche darstellten, neben dem triumphalen, vollkommenen Meisterwerk, das sich mir in diesem Augenblick offenbarte. Also alles andere, was der Verdeux gemacht hat, die Sonate und alles, was da dazwischen komponiert hat, in Wirklichkeit verstanden werden kann als Ansätze zu diesem großen, Meisterwerk, den triumphalen, vollkommenen Meisterwerk, das sich mir in diesem Augenblick offenbarte. Und ich konnte nicht umhin, mich zum Vergleich daran zu erinnern, dass ich mir die anderen Welten, die Verdeux möglicherweise erschaffen hatte, in gleicher Weise als abgeschlossene Universen vorstellte, wie jedes meiner einzelnen Liebeserlebnisse es jeweils gewesen war. So zack, auf einmal ist er schon wieder auf der anderen Schiene. Und dann kommt da dieser Vergleich. Soll ich jetzt sozusagen jedes meiner Liebeserlebnisse, die Liebe zu der Gilbert und die Verschossenheit in die Herzogin von Guermantes und die Liebe zu Albertine, sind das jeweils verschiedene Welten oder muss ich das in einem Zusammenhang sehen, so wie ich das bei dem Verdeux gerade sehe? Und er schließt dann, indem er diese Parallele bejaht und sagt, letztlich hat da alles in meinem Leben immer nur auf diese Liebe zu Albertine hin stattgefunden. Und das ist sozusagen... Für mein Liebesleben ist die Beziehung zu Albertine. Er ist da bei dieser Dings und inzwischen bereitet sich die ja darauf vor, während er an sie denkt, er ist dort allein, ne? Ihn zu verlassen. Ne? Ist diese Liebe für sein Leben das, was dieses Septett für das musikalische Schaffen von dem Verdeux ist, diese triumphale sozusagen Vereinigung. Und das wird natürlich unglaublich dicht und unangenehm, also sozusagen problematisch für ihn, weil ja dann noch diese andere Beziehung besteht, diese zweite Beziehung besteht. Das ist ja nicht nur sozusagen eine Parallele über Ähnlichkeit, sondern da gibt es eine kausale Verbindung, weil ja sein Verdacht, dass ihn die Albertine dauernd mit anderen Mädchen betrügt, also ihr Lesbentum, sozusagen sich darauf begründet, dass ihre Freundin genau die ist, die mit der Tochter von dem Vinteuil sozusagen das Bild von dem Vinteuil besudelt hat, in dieser Szene, die er da ganz am Anfang beobachtet hat. Also wo er da schon zwei lesbische Mädchen beobachtet hat, wie die gemeinsam sozusagen was echt Schlimmes machen. Und das ist, so ist das dicht miteinander verbunden. Also der Vinteuil ist von Anfang an für ihn sozusagen immer mit diesem Motiv der lesbischen Liebe und der Bedrohung, die das für ihn ist, und die dann in diese, die den Hintergrund dieser Eifersucht bildet, verbunden. Und da saust es ihm jetzt eben davon und da denkt er dann über diese Tochter von dem Vinteuil und über diese ganzen Girls nach und so weiter. Das geht wieder so und so viele Seiten dahin. Und dann kommt eine Stelle, wo er wieder auf die Musik zurückgeht und wo er dann so ein Thema hat, wo er sagt, das Thema ist eigentlich nicht, das ist jetzt gar nicht so rasend faszinierend. Und dann kommt sozusagen das letzte wichtige Mal, wo er dann auf die Musik kommt. Das kommen jetzt die Passagen, wegen denen das Ganze von mir vorgelesen wird. Da müssen wir jetzt schauen. Also das fängt schon mal an im Deutschen. Also habe ich da jetzt noch, wo sind wir dann? Aber wir sind immer in diesem, ja, also im Deutschen, in der deutschen Ausgabe so auf der Seite 360 zum Beispiel. Man hätte meinen können, der Autor dieser Vinteuil, den er ja also gekannt hat in seiner Kindheit, ne, der jetzt aber schon lang tot ist, lebe reinkarniert in seiner Musik. Man verspürte die Freude, mit der er die Farbe eines Klangs wählte und in den anderen anpasste. Also, dass es so sehr auf die Farbe eingeht, ist auch ganz wichtig natürlich. Denn mit tieferreichenden Gaben verband Vinteuil jene, die wenige Komponisten und sogar wenige Maler besessen haben, nämlich die Fähigkeit, Farben zu verwenden, die nicht nur so beständig, sondern auch so persönlich sind, dass ebenso wenig wie die Zeit ihrer Frische etwas anhaben kann, die Schüler, die denjenigen kopieren, der sie gefunden hat, noch die Meister sogar den überflügeln, ihre Originalität zum Verblassen zu bringen vermögen. Die Revolution, die ihr Erscheiner bewirkte, muss nicht erleben, dass ihre Ergebnisse anonym in den folgenden Epochen auf- und untergehen. Sie entfesselt sich von Neuem, sie bricht in alle Unendlichkeit immer wieder aus, diese Revolution. Doch nur, wenn die Werke des Neuerers erneut aufgeführt werden. Jeder Klang war von einer Farbe untermalt, die allen Regeln und so weiter nicht nachzuahmen vermöchten. Klare Sache, dass das eine Wagner, eine Meistersinger Assoziation ist hier da, nicht? Also jeder Klang war von einer Farbe untermalt, die alle Regeln der Welt, auch wenn die kundigsten Komponisten sie anwenden, nicht nachzuahmen vermöchten. Und so weiter. Dieser Vinteuil, den ich gekannt hatte und so weiter, die Freude, die ihm solche Klangfolgen bereitet hatten. Und so wird da weitergeschrieben. War seit einer Reihe von Jahren tot, aber unter diesen Instrumenten geliebt, war es ihm gegeben, für unbegrenzte Zeit wenigstens einen Teil seines Lebens noch weiter zu verfolgen. Seines Menschenlebens, nur wenn Kunst wirklich nur eine Verlängerung des Lebens war, lohnte es dann, ihr irgendetwas zu opfern? War sie nicht dann ebenso unwirklich wie das Leben selbst? Also da sieht man, das ist auch schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Wenn sie nur eine Verlängerung des Lebens ist, ist sie nicht dann ebenso unwichtig und unwirklich wie das Leben selbst. Ne? Da gibt es dann später im letzten Band noch eine ganz klare Antwort. Nein, so ist das nicht. Das Einzige, wo das Leben wirklich ist, ist die Literatur, ist die Kunst. Nicht? Die ist sozusagen wirklicher als das Leben selbst. Und dann also diese Verschiedenheit der Themen, dennoch waren diese so verschiedenen Themen aus den gleichen Elementen gemacht. Denn ebenso ein bestimmtes Universum gab, das für uns in jenen hier und dort verstreuten Parzellen wahrnehmbar ist, in bestimmten Häusern, in bestimmten Museen, eben das Universum Elstiers zum Beispiel, also des Malers, den er da hat, ebenso bereitete die Musik Van Dös, Note für Note, Ton für Ton, unbekannte, unvorstellbare Tönungen eines ungeahnten Universums aus, zersplittert wegen der Lücken zwischen den einzelnen Aufführungen seiner Werke. Diese beiden, also er sieht das Werk Van Dös, das ist wirklich avantgardistisch, ne? Der sieht das sozusagen als etwas, was über einen ganz langen Zeitraum existiert in diesen einzelnen Aufführungen. Diese beiden ungleichen Befragungen in der Sonate und im Septett. Diese beiden ungleichen Befragungen, die verschiedenartigen Abläufe der Sonate und des Septetts. Die eine, die mit kurzen Appellen eine durchgehende reine Linie akzentuierte. Die andere, die zerstreute Elemente zu einem undurchdringlichen Panzer zusammenschmiedete, die eine so ruhig und bescheiden in philosophischer Ruhe fast über alles erhaben, die andere drängend, angstvoll flehend, waren beide dennoch ein und dasselbe Gebet, wie es vor verschiedenen inneren Sonnenaufgängen emporgestiegen war. Das sind jetzt schon die Stellen, die auf dieses A-Moll-Quartett von Beethoven referieren. Und da könnte man dann, also wenn Sie das lesen, wie gesagt, da finden Sie dann noch viel deutlichere Hinweise. Und dann wenn man dort zu wiederholten Malen das gleiche Thema wieder aufnahm, es abwandelte, Vergnügen darin fand, seinen Rhythmus zu ändern oder es in seiner Gestalt wieder erscheinen zu lassen, diese unbewussten Ähnlichkeiten, ein gezwungenermaßen oberflächliches Werk des Verstandes, war nie so ergreifend wie jener verborgene, unwillkürlich unter den verschiedensten Tönungen erkennt jene verborgene Verwandtschaft zwischen zwei unterschiedlichen Meisterwerken. Dann nämlich, wenn er machtvoll nach Neuem strebte, befragte Van Dös sich selbst und drang mit aller Macht seines Schöpfertums zu seinem eigenen Wesen vor. In jene Tiefen, das ist jetzt der springende Punkt, da beschreibt er, worum es bei dem überhaupt geht. Also was er meint, dass eben der Boden dieser Meisterschaft ist. Befragt sich selbst und drang mit aller Macht seines Schöpfertums zu seinem eigenen Wesen vor, in jene Tiefen, wo dieses auf alle Fragen, die man ihm stellt, mit derselben Stimme, der eigenen, antwortet. Eine Stimme, jene Stimme war das, die von der Stimme anderer Komponisten durch einen weit größeren Unterschied, da ist ein Druckfehler, getrennt ist, als wir inzwischen den Stimmen zweier Personen oder sogar zwischen dem Brüllen und dem Schrei zweier Tierarten wahrnehmen. Ein wirklicher Unterschied, jener nämlich zwischen dem Denken irgendeines anderen Musikers und dem ewigen Forschen Van Dös. Ja, Forschen, das ist sehr wichtig. Der Frage, die sich unter unzähligen Formen stellte, seiner gewohnten Art der Spekulation, befreit von den analytischen Formen des Denkens, als übe er sie in der Welt der Engel aus, sodass wir ihre Tiefe zwar messen können, aber sie ebenso wenig in menschliche Sprache zu überführen vermögen, wie vom Körper längst befreite Geister es können und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt der springende Punkt. Dieser persönliche Akzent, den er dadurch hat, dass er immer wieder nach was Neuem sucht und zwar in einer Tiefe in sich selbst, in der er ihm, wenn er dort eine Frage stellt, immer ein und dieselbe Stimme antwortet, nämlich die eigene. Das ist sozusagen der Sache nach eine Definition von dem, was Proust unter Stil versteht. Das ist es, was er unter Stil sozusagen eines Künstlers versteht. Der Stil ist eben dieses, was, und daher auch die Wichtigkeit der Stelle, auf die ich Sie vorher hingewiesen habe, mit dem, der große kreative Künstler ist ein außergewöhnlicher Mensch und anders als die anderen. Und es gibt, wenn er, also wenn ihm etwas gelingt, gibt es nur wenige, die so sind wie er. Drum ist das so wichtig, weil für Proust im Zentrum dieser, also sozusagen die Quelle oder der Ursprung dieser Kreativität von jemandem wie diesem Van Dös eben eine Tiefe in ihm selbst, eine Tiefe in ihm selbst ist, aus der er da schöpft. Und daher ist dieser Begriff Stil so wichtig. Jetzt, das kann man natürlich jetzt in viele verschiedene Richtungen interpretieren, weil der Begriff des Stils in der Ästhetik ja überhaupt sozusagen tausenderlei Facetten hat. Das, was am naheliegendsten ist und was man auch wirklich verifizieren kann, dass da eine Affinität besteht, das ist Baudelaire, nicht? Mit diesem, vor allem mit diesem Merkspruch da, Le Style, c'est l'homme, also der Mensch besteht aus seinem Stil, aber das ist natürlich auch ein Gedanke, der eine unglaubliche, auch so wie er hier ausgesprochen wird, eine unglaubliche Bedeutung bei Nietzsche hat, ne? Also dieses Zusammendenken von Stil und Individualität, sozusagen aus einer unerschöpflichen, aber fokussierbaren Quelle in sich selbst, sozusagen einen Zusammenhalt zu schaffen, der aus den geschaffenen Dingen selber nicht rekonstruiert werden kann und den man daher auch nicht nachmachen kann, wie er das da hier so beschreibt. Also das ist sozusagen dann mehr oder weniger das Ende. Das ist die Stufe, auf der dann diese Reflexion über die Musik wirklich übergeht in eine Reflexion über das, was die künstlerische Kreativität eigentlich ist. Der eigentliche Quell der Sache, dieses, dass er da aus sich selbst, dem in sich selbst immer wieder was Neues finden kann. Aber immer wieder was Eigenes Neues finden kann. Und das steht hinter diesem, an einer aber sehr wichtigen Oberfläche natürlich beschreibbaren Gedanken des Zusammenhangs aller Werke in einem oder des Zulaufens aller Werke auf ein, so ein Meisterwerk. Da steht auch hinter dieser Reflexion über den Ring von Wagner und über das Gesamtwerk von Dostojewski und diese Dinge. Also wenn man das so zusammenfasst, dann, wenn man das von dieser Stelle her sieht, ist natürlich schon sehr, sehr wichtig und gar nicht zufällig, so quasi der Gestaltwandel, die immerwährende Verpflanzung dieses Themas der Sonate. Das ist eben einmal in der Vorzeit eine Sonate für Violine und Klavier, aber dann ist es eine Klavierfassung davon, dann ist es dazwischen alles mögliche andere und dann ist es ein Septett, wobei übrigens ganz lustigerweise auf dieser Stelle, in der Stelle, wo er das da hört, das Septett, es dann auch mal einen Satz gibt, wo er sagt, und alle 10 Instrumente spielen und so. Aber also das ist nicht zufällig, das ist ganz wichtig, dass es immer wieder was anderes ist und dass er in diesem Wechsel, sowohl von der Wahrnehmung her, wie von dem her, was da wahrgenommen wird, dann sagen kann, dass die Einheit eben woanders ist, nicht eigentlich. Das, was der Sache wirklich hier, wie wir heute sagen würden, ihre Unverwechselbarkeit, ihr Profil und so weiter gibt. Und okay, jetzt die Stelle, die ganz große und zentrale Stelle, auf die man das beziehen muss, im letzten Teil, ist diese Stelle, diese berühmte Sache über das innere Buch der unbekannten Zeichen. Das ist eine Stelle, wo der Autor selbst, also der Erzähler selbst dann sozusagen seine ästhetische Reflexion zusammenfasst, das ist nicht die einzige Zusammenfassung, aber an einem Punkt sozusagen zusammenfasst und sozusagen dann, müssen wir sagen, den zentralen Henkel oder den Dings eines ganzen Netzes in der Hand hat und das ist auf diese. Und das muss man darauf beziehen. Das ist die Stelle im letzten Band. Also in der deutschen Ausgabe ist das der siebte Band. Und zwar Seite 277. Es fängt schon ein bisschen früher an. Auf Seite 275 sollte man eigentlich zu lesen beginnen. Also da rekapituliert er schon diese ganzen Ereignisse, der Memoir un volontaire, und da kommt er schon sozusagen zu einer wirklichen Konzeption, seines Projekts. Erinnere mich an jene Reminiszenzen und so weiter, lag diesen Empfindungen eine Wahrheit zugrunde, dass ich durch Bemühungen der immer gleichen Art zu entdecken versuchte, Bemühungen, wie man sie unternimmt, um sich an etwas zu erinnern, ganz als ob unsere schönsten Ideen Melodien glichen und so weiter, erinnerte mich mit Vergnügen daran, weil es mir zeigte, dass ich damals schon der Gleiche war und weil es einen grundlegenden Zug in meiner Natur aufdeckte, mit Traurigkeit aber auch, wenn ich daran dachte, dass ich seit damals keinerlei Fortschritt gemacht hatte, verlorene Zeit, ne? Dass schon in Compres ich meine Aufmerksamkeit auf irgendein Bild fixieren konnte, das meinen Blick mit Gewalt angezogen hatte, eine Wolke, ein Dreieck, ein Kirchturm, eine Blume, ein Kieselstein, wobei ich das Gefühl hatte, dass ich hinter diesen Zeichen vielleicht etwas ganz anderes verbarg, das zu entdecken ich versuchen müsste. Ein Gedanke, den sie nach Art jener Hieroglyphen übersetzten, die zunächst materielle Dinge vorzustellen scheinen. Zweifellos war diese Entzifferung schwierig, aber sie allein gab eine Wahrheit zu lesen. Also die Dinge da um mich herum sehe ich und habe den Verdacht, die könnten, also abgesehen davon, dass es solche Dinge sind, Zeichen sein, die man, also hinter ihrer materiellen Gestalt, hinter ihrer Selbstständigkeit als Objekte, versteckt sich ihr eigentlicher Charakter als Anzeiger von etwas anderem, nämlich eines Gedankens oder einer Idee. Denn die Wahrheiten, die der Verstand unmittelbar und eindeutig in der Welt des hellen Tageslichts aufgreift, besitzen weniger Tiefe, weniger innere Zwangsläufigkeit als diejenigen, die das Leben uns ohne unser Zutun in einem Eindruck mitgeteilt hat, der zwar gegenständlicher Natur ist, weil er durch die Sinne zu uns dringt, aus dem wir aber das geistige Element dennoch herauslösen können. Sublimierung. Nicht? Das ist auch so. Das steckt schon Schopenhauer immer ein bisschen drinnen in diesen Sachen. Kurz und gut, in dem einen wie dem anderen Fall, ob es sich nun um solche oder solche Eindrücke handelt, die Kirchtürme von Matterville, oder hier kommt er auch ausdrücklich auf den Geschmack der Madeleine zu sprechen, ich musste versuchen, die Empfindungen als die Zeichen ebenso vieler Gesetze und Ideen zu deuten, indem ich zu denken, das heißt, aus einem Halbdunkel hervortreten zu lassen, versuchte, was ich empfunden hatte. Was anderes aber war dieses Mittel, das einzige in meinen Augen, als das Schaffen eines Kunstwerks. Und das müssen Sie jetzt, dem müssen Sie etwas gegenüberstellen. Das ist nicht die Sache. Da kommt noch was dazu. Das würde nicht ausreichen. Also dieser Versuch, hinter diesen Erscheinungen sozusagen immer noch etwas zu finden und die Idee, dass das nicht von selber kommen kann, ja? Dass das Einzige, was diesem Verlangen gerecht werden kann, das Schaffen eines Kunstwerks ist. Also das Einzige, was dem Verlangen gerecht werden kann, was dieses Verlangen einlösen kann, zu dem zu kommen, wovon diese Dinge nur Zeichen sind, ist nicht ein Warten oder die Augen noch weiter aufreißen oder dreimal am Tag ins Kino gehen, sondern das ist das Schaffen eines Kunstwerks. Ja, das sagt er hier. Und da gibt es noch einen Schritt weiter. Das reicht noch immer nicht aus. Und da kommt jetzt eben, und das ist eben diese Sache mit dem inneren Buch der unbekannten Zeichen. Was das innere Buch, das ist ein inneres Buch. Nicht außen hinter den Sachen, sondern in einem Buch innen. Wir müssen das, was da noch nicht stimmt, ist, dass er die äußeren Sachen sozusagen, dass er glaubt, das, was an dieser Konzeption noch nicht ganz stimmt, ist, dass man glaubt, das Unbekannte ist, das relevante Unbekannte, was man entdecken muss, ist nur ein bisschen weiter weg. Also ich bin ich und vor mir ist das, was mir meine Sinne präsentieren und nur ein bisschen weiter, das sind schon was anderes und nur dahinter ist noch das, worum es eigentlich geht. Und das muss er noch umdrehen. Das muss noch umgedreht werden. So ist es nicht. Und was das innere Buch der unbekannten Zeichen betraf, offenbar gleichsam erhaben hervortretender Zeichen, denen meine Aufmerksamkeit bei der Erforschung meines Unbewussten nachspürte, an die sie anstieß, die sie umkreiste wie ein Taucher mit einer Sonde. Also was dieses innere Buch der unbekannten Zeichen betraf, bei deren Lektüre niemand mir mit irgendwelchen Regeln helfen konnte, so bestand diese Lektüre in einem Schöpfungsakt, bei dem kein anderer uns ersetzen oder auch nur mit uns zusammenwirken kann. Wie viele wenden sich daher denn auch vom Schreiben ab? Wie viele Verpflichtungen nimmt man nicht auf sich, um gerade dieser einen zu entrinnen? Jedes Ereignis, ob die Dreyfus-Affäre, ob der Krieg, hatte den Schriftstellern andere Entschuldigungen geliefert, um nur jenes Buch, das innere Buch der Unbekanntzeichen, nicht entziffern zu müssen. Sie wollten dem Recht zum Sieg verhelfen, die moralische Einheit der Nation neu erschaffen. Sie hatten keine Zeit, an die Literatur zu denken. Doch das waren nur Ausflüchte, weil sie nicht oder nicht mehr über Genie, das heißt über Gefühl, verfügten. Das Gefühl nämlich diktiert die Pflicht, der Verstand aber liefert die Vorwände, sich ihr zu entziehen. Nur gelten in der Kunst keine Entschuldigungen. Absichten zählen in ihr nicht. Man kann auch nicht, man muss es alles selber schreiben. Ja? Man muss es alles selber schreiben. In jedem Augenblick muss der Künstler auf sein Gefühl lauschen, daher aber nun ist die Kunst das Wirklichste, was es gibt. Die strengste Schule des Lebens und das wahre jüngste Gericht. Dieses Buch, und jetzt kommen wir noch, dieses Buch, das für uns mühsamer zu entziffern ist als jedes andere, ist auch das einzige, dessen Zeichen die Wirklichkeit selbst in uns eindrückt oder druckt und welche vom Leben in uns zurückgelassene Idee es sich auch handelt, ihr materielles Symbol, die Spur des Eindrucks, den sie in uns hinterlassen hat, ist noch immer das Unterpfand ihrer notwendigen Wahrheit. Die vom reinen Verstand gelieferten Ideen bergen nur eine logische Wahrheit in sich, eine mögliche Wahrheit. Ihre Wahl steht noch in unserem Belieben. Das Buch mit den in uns eingegrabenen, nicht von uns selbst, ja, das ist das Wichtige, nicht von uns selbst gezeichneten, symbolhaften Schriftzeichen, ist unser einziges Buch. Nicht, dass Ideen, die wir selbst gestalten, nicht logisch richtig sein könnten, aber ob sie wahr sind, wissen wir gleichwohl nicht. Wie armselig auch das ihn auslösende Objekt, wie ungreifbar auch seine Spur sein mag, allein der Gefühlseindruck ist ein Kriterium von Wahrheit. Also das ist eigentlich eine stoische, also das ist eine verwandelte Theorie der stoischen kataleptischen Empfindung. Ne? Ist ein Kriterium von Wahrheit. Die Martha Nussbaum hat auch einen Artikel, der ist allerdings unter anderen Gesichtspunkten wirklich ein echter Jammer, finde ich. Aber die hat über das über diese Idee der Katalepsis bei Proust mal einen Artikel geschrieben. Die kennt sich aus mit der stoischen Philosophie. Und verdient deshalb allein vom Geist festgehalten zu werden, denn er allein vermag, wenn der Geist diese Wahrheit an ihm herauszulesen weiß, diesen zu größerer Vollendung zu führen. Also das ist sozusagen, das ist die Sache, das ist sein Credo, das ist der Punkt, wo sich alles das rechtfertigt, von dem aus sich letztlich alles das rechtfertigt oder rechtfertigen muss, vor allem, was er da in seiner Kritik an den Ruskin begonnen hat zu überlegen, wo sich dieser Subjektivismus oder diese subjektive Wendung als etwas rechtfertigt, was eben nicht einfach wie der Rückfall in Larbourlar oder Symbolismus oder Dekadenz oder sinnlosen Subjektivismus ist oder sowas. Das ist genau diese Idee, dass wir schöpferische Kraft nur aus dem Kontakt mit etwas Unbekannten und Neuen ziehen können, das in uns selbst ist und nicht weder sozusagen aus der bewussten Erinnerung schöpfen können, obwohl wir dafür eine Erinnerungsarbeit brauchen. Also das kommt alles nicht von selbst, das ist schöpferische Arbeit. Ja? Das ist das Wichtige. Und also dass wir nur daraus sozusagen den Impuls zu künstlerischer Kreativität finden können und nicht, wenn wir sozusagen dieses Unbekannte woanders suchen. Das sind alles immer nur Projektionen, seiner Ansicht nach. Aber was in uns sozusagen durch das Leben, durch die wirkliche Natur, durch das, was wir gesehen, gerochen und gehört haben, niedergelegt ist und was uns entgangen ist, das ist etwas, was wir zu entziffern lernen müssen. Das ist der springende Punkt. Das ist das eigentliche Gegenbild zu dem, was er an dem Swan kritisiert, was dem Swan nie gelungen ist. Der Swan hat das Werk, das ihn fasziniert hat, ja, in einer Art von ganz primitiver Idolatrie verherrlicht und verselbstständigt zu dieser Melodie, zu diesem sogenannten kleinen Thema. Und das Weiteste, wo er dazu gekommen ist, ist, dieses kleine Thema in Beziehung zu setzen zu den Umständen, in denen er es gehört. Er konnte es schon transzendieren, ja, aber er hat es hinaus transzendiert in sozusagen... Er hat das Glücksversprechen, das dieses Thema beinhaltet, versucht zu verbinden oder einzulösen über die Assoziationen, die von dem Thema in die Außenwelt gehen, in der es platziert war, wann er es gehört hat, wer es ihm vorgespielt hat, was ihm damals eingefallen ist, wie er das damals gehört hat, aber nie sozusagen in der Richtung in sich selbst zurück. Und an dem Punkt mit dieser... Und also das führe ich jetzt nicht aus, das werde ich nächstes Mal nicht nochmal darauf zurückkommen, wenn mir da die Zeit fehlt in der Vorlesung, aber das sehen Sie ja, dass das genau noch einmal eine ganz präzise analytische Fassung gewissermaßen von dem ist, was er über den Vinteuil gesagt hat dort an dieser Stelle. Nicht? Was macht den Stil von dem Vinteuil aus? Dass er in sich selbst, in einer Tiefe in sich selbst, immer wieder etwas zum Sprechen bringen konnte. Der individuelle Akzent, der Instinkt von Walter, der kommt daher, dass er diese Quelle der Kreativität sozusagen anzapfen konnte. Und sehr, sehr wichtig ist natürlich, dass da hier auch mal das Wort, das Unbewusste vorkommt, direkt. Ne? Das in uns selber Unbekannte. Und das hat jetzt verschiedenste Verbindungen, von denen wir einige noch behandeln werden in der Vorlesung. Zum Beispiel eine sehr wichtige Verbindung von da aus ist wieder mit diesem Thema der Fotografie. Die Art und Weise, wie sozusagen die Eindrücke in uns, die Eindrücke unseres Lebens sozusagen in uns da niedergelegt werden, also wie sich diese Zeichen eingraben, von denen er dann sagt, die sind auch erhaben oder so, ja, das ist von der Art, wie sozusagen, ich habe das mal so ausgedrückt, wie wenn wir müssen uns selber, das ist auch eine Idee, die es bei Bergson schon gibt natürlich im Grund, als wären wir sozusagen lebende Polaroid-Kameras, die ununterbrochen sozusagen Fotos auswerfen, ja, die ununterbrochen einen Abzug auswerfen und in uns deponieren, ohne dass wir uns den angeschaut haben. Und also wir leben so dahin, und haben unsere Augen und sehen, was los ist, da stehen Autos, wir sind in der Uni, das ist die Rathausstraße und der Herr Ferrier hat ein Kreuzleiberl und solche Sachen. Das ist alles unsere normale Wahrnehmungswelt. Und während wir durch diese Welt durchleben, ist noch was Zweites aktiv, so eine Polaroid, die ununterbrochen dauernd Fotos von allem macht, was überhaupt in unserem Wahrnehmungsbereich liegt, aber was wir nicht sehen, weil wir nicht hinschauen. Ne? Wir können nicht zugleich und so. Und die lassen das sozusagen von uns ungesehen in ein Archiv fallen. Und das ist das. Wenn da was rauskommt von denen, dann ist das so ein Auslöser für so eine Memoire volontaire. Ja? Wenn aus diesem Archiv was rauskommt, diese Theorie, das mit dem Polaroid, ist aber nur ein sehr behelfsmäßiges Bild für das. Das muss man auch noch anders erklären. Und er selber hat ein ganz anderes Bild dafür. Das hat nämlich sehr damit mit der Verschiedenheit der Sinne zu tun. Welche Sinne das sind, die diese Momentaufnahmen machen und was wir da anstreben, das werden wir dann noch besprechen. Also die Verschiedenheit der Sinne, die da aktiv sind, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und so, das spielt eine ganz, ganz große Rolle in dieser Theorie. Die Fotografie als eine Art von Cover über das Ganze. Aber das Allerwichtigste und womit wir als erstes beschäftigen werden, ist eine Sache, die Ihnen vielleicht selber schon aufgefallen sein mag und ich glaube, damit werde ich in der nächsten Stunde, das ist in zwei Wochen, weil nächste Woche wegen Pfingsten entfallen ja die Vorlesungen. Das ist eine kleine Verstrickung, die Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, die darin besteht, dass das, worüber er da spricht, ja sozusagen künstlerische Kreativität ist. An der zweiten Stelle sagt er von sich selber, das muss ich durch das Schaf, das kann, dieses Verlangen kann nicht durch Steigerung der Sehnsucht und weiteres Aufreißen der Augen gestillt werden, sondern ich muss ein Kunstwerk schaffen. Und was er da bei der Valdeux-Stelle interpretiert, das ist auch, dass er versucht zu verstehen, was das Kreative ausmacht an dem Valdeux und dem Stil seiner Aktivität, seiner künstlerischen Aktivität. Und wenn Sie jetzt diese Stelle nehmen, was ist die Antwort darauf? Was muss der machen? Was macht der Kreative? Was ist die Tätigkeit des Kreativen? Die paradigmatische kreative Tätigkeit ist das Lesen. An dieser Stelle, nicht? Das ist völlig klar. Und das sagt er, ich habe Ihnen das auch vorgelesen, das lese ich Ihnen nächstes Mal noch einmal vor, die Stelle, wo er selber sagt, dieser schöpferische Akt ist ein Lesen. In diesem Entziffern besteht die schöpferische Kraft. Und damit werden wir uns als nächstes beschäftigen, mit diesem Zusammenhang von Lesen und Kreativität. Das hat was zu tun mit dem, das hat was zu tun natürlich mit dem, wo ich gesagt habe, alles muss geschrieben werden. Was ist das Verhältnis von Lesen und Schreiben eigentlich? Ne? Wie verhalten sich Lesen und Schreiben in dieser Theorie der Kreativität zueinander? Ist das dasselbe? Wie ist das voneinander verschieden? Ein zweiter Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist, denn das wollte ich Ihnen heute schon, aber ich muss jetzt aufhören, ist eben dieser Zusammenhang, denn die über diesen Gedanken der Kreativität und des Lesens und des inneren Buches die ästhetische Theorie überhaupt mit einer Art von Ethik hat. Mit dem, was Proust unter Glück versteht, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und warum es so ist, dass dieser Swan eben genau deswegen nicht glücklich sein kann, weil er nicht kreativ ist. Das ist ein weiterer Punkt. Und da werde ich eben noch ein paar solche Sachen zusammensammeln zu diesem Thema Lesen. Und so richtig einsteigen werden wir dann mit der Interpretation einer Stelle, an der Proust genau selber sagt, wie das Lesen geht. Das ist die Stelle, die berühmte Stelle in Combray im ersten Band, wo alle sagen, er soll draußen im Garten spielen und er will aber drinnen im Zimmer bleiben und lesen. Und wo er dann sozusagen den Ausweg findet, dass er sein Buch nimmt und sich da in diesen Strandkorb setzt, der da im Garten steht und im Garten draußen liest. Und dort, das ist die zentrale Stelle und die werden wir interpretieren und zwar in Auseinandersetzung mit einem Text, der sehr, sehr interessant ist und in einer interessanten Weise, wirklich sehr interessant ist, von Paul de Man über diese Lesestelle und über den Vergleich, der das einleitet. Und das hat sehr, sehr zu tun, eben genau mit der Frage Aktivität, Passivität, Kreation, Rezeption und Lesen und Schreiben. Wie verhalten sich diese Begriffspaare zueinander? Also für heute Schluss, in zwei Wochen sehen wir uns wieder.